Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, und unser Reiseziel heute führt uns zu feinstem weißen Sand, zu wellenumtobten Felsenküssen, zu bunten Häusern, stockgroßen Kunsthandwerkern, zu Häfen und Smørrebrød. Das alles gibt es nämlich auf Dänemarks Inseln. 443 dänische Inseln gibt es. Und 72 davon sind bewohnt. Welches die schönste Insel ist, das vermag man natürlich bei der Vielfalt nicht zu sagen. Zu unterschiedlich sind Lyö, die kleinste, Bornholm, die weit draußen im Meer liegt, oder Lolland, die grüne Bio-Insel. Was ich aber jetzt schon mal verraten kann, Lyö, Bornholm und Lolland werden wir heute jedenfalls kennenlernen. Und beginnen werden wir gleich mit Lolland. In Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs in Dänemark, und wer nach Dänemark reist, hat als Urlauber gute Chancen auf ein reines Umweltgewissen, denn Dänemark ist Weltmeister beim Klimaschutz. Das hat die Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch festgestellt. Besonders die Insel Lolland hat zahlreiche Umweltprojekte entwickelt. Nicht nur Urlauber, auch Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen, um sich anzugucken, was da in Sachen Bio geht. Vom größten Biobauern Dänemarks zum Beispiel bis zum Windpark vor der Küste. In Dänemark scheinen Windräder Touristen nämlich gar nicht zu verschrecken. Man nutzt sie sogar als Touristenattraktion. Regina Heim konnte diese Windräder bei der Anreise mit der Fähre von Puttgarden aus schon aus der Ferne sehen.
Von Bord des großen Fährschiffes wirkten die Windräder vor der dänischen Südküste noch klein. Doch nun näher dran und in einem kleineren Schiffchen, da sind sie mächtig gewaltig, wie die Olsenbande sagen würde. Kapitän Rasmussen zeigt zur roten Spitze eines Windradflügels. Wenn man da drauf sitzen würde.
Also draußen sitzt, in dem roten Feld, dann fährst du mit 250 km/h. Die rote Spitze ist 6 Meter lang. Sieht gar nicht so aus, ne?
Aber sie sind ziemlich leise, nicht?
Ja, sehr leise. Im Turm drin ist ein Lift. Das dauert 8 Minuten hochzufahren.
Vom Wasser bis zur höchsten Flügelspitze sind es 110 Meter. Es sind nicht mal die größten, die es gibt. Doch wenn man so von unten direkt ins Windrad hochguckt und ringsum nur Wasser, das hat schon was. Elegant drehen sich die schlanken Flügel vor Sonne und Wolkenhimmel. Unten glitzern die Wellen.
Also diese 72 Windmühlen, die machen für ungefähr 140 bis 150.000 Wohnungen Strom. Das ist die beste Stelle mit dem Wind. Da hat man viele Messungen gemacht, ein paar Jahre vorher.
Wer mit dem Fischkutter Amigo zum Dorschangeln rausfährt oder zu den Seehundsbänken, der kommt an den Windrädern vorbei. Und wer mit dem eigenen Boot vor Lolland Südküste unterwegs ist, kann selbst quer durch den Windpark schippern. Die Abstände zwischen den Masten sind weit genug. Trotzdem blinken ein paar Lichter.
Ich darf überall fahren, aber man hat es nur als Hilfe gemacht hier, grün und dann die nächste Reihe rot, so quer durch.
Zwischen dem Windpark und dem Hafen Gezer liegen etliche Sandbänke, das Robbenschutzgebiet Rötsand.
Als der Windpark gebaut wurde, da war ja 100 Boote hier. Ne? Rötsand ist ja ein Schutzgebiet. Während der Zeit, wo dieser Windpark gebaut wurde, hat die große Robben auf dem Rötsand die erste Mal in 100 Jahren 2 kleine Babys geboren.
Die Fundamente der Windräder bringen sogar neues Leben, denn sie wirken wie Riffe, an denen sich auch Sporttaucher erfreuen.
Ja, also Muscheln an den Fundamenten. Viele Dorsche und Schollen und viele Enten, die tauchen da. Das bringt viel Leben hier.
Die Algenfarm von Onsevik, ein Froschparadies an der Nordwestspitze von Lolland. Der Hintergrund: wo das Grundwasser sehr hoch steht, werden die Felder entwässert. Und mit dem Regenwasser fließt auch ausgewaschener Dünger durch die Drainagerohre in die Ostsee, wo er im Sommer zur Algenplage führt. Bei Onsevik aber enden die Drainagerohre in mehreren Becken am Deich, in denen nun die Algen wachsen und geerntet werden können. Als Futter genutzt oder in Biogasanlagen. Das mit Dünger belastete Wasser kommt nicht mehr in der Ostsee an.
Nee, wie du siehst, es bleibt hier. Aber als Produktionsanlage es ist es viel zu klein. Es ist nur eine Möglichkeit zu sehen, kann man Deiche machen mit dieser Produktionsanlage? Was kostet es? Was ist die Erfahrung? Was ist die Probleme? Ne?
Und von hier sehen wir auch den ersten Offshore-Windpark der Welt.
1990, glaube ich, es war. Ne? Und das ist der erste Windmühlepark, das im Wasser gelegt ist in der Welt. Da gibt es keine Bäume, keine, was stört das Wind. Deswegen ist Windmühlen im Wasser viel mehr effektiv.
Auf der anderen Seite der Bucht sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Jedenfalls war der Platz dafür ausgeguckt. Doch jetzt drehen sich auch dort Windräder. Karl Madsen wohnt in der Nähe.
Ich kann hier ungefähr 47 Windmühlen sehen. Nicht? Und sie haben mir nicht in keiner Sekunde was getan. Wenn ich die Lichtschalter im Haus benutze, habe ich ein gutes Gefühl, dass die Elektrizität ist von Luft produziert. Und keine Verschmutzung ist dabei. Mit sowas bin ich sehr zufrieden.
Die Insel ist recht dünn besiedelt. Es gibt nur wenige Städtchen und Dörfer, dafür viele kleine Weiler, einzelne Bauernhöfe und etliche historische Herrenhäuser, wie das von Knutenlund. Der größte Biobauernhof von Dänemark lädt ein zum Gucken.
Die da, die sind ein paar Tage alt.
Wir kriegen kleine von Mitte April bis Mitte Mai.
Jesper Simonsen ist stolz auf seinen offenen Hof. Kostet nichts und überall, wo kein Zaun ist, da dürfen Besucher hin. Sogar in die Ziegen- und Schafställe. Die kleinen Zicklein und Schafe klettern durch das Gatter, gehen neugierig auf Besucher und Kinder zu, knabbern an deren Schuhen, zupfen an den Ärmeln. Und draußen auf den riesigen Weiden trollen hunderte Schafe und Ziegen.
Wir haben sehr viel Platz. Unsere Tiere sind sehr ungestresst, sehr harmonisch. Dann hat man keinen Bedarf für Tierarzt. Glückliche Tiere geben gute Milch hier sozusagen.
Die wird in der eigenen Molkerei zu Käse verarbeitet. Und das Fleisch geht an die Edelgastronomie. Auch die Schweine, eine alte dänische Rasse, schlank mit schwarzen Flecken, sind auf der Weide. Bleiben sogar das ganze Jahr über draußen. Die kleinen Schweinchen kampeln sich wie junge Hunde, während ihre Mütter im Boden rüffeln. Ein Gaudi für Stadtkinder und Große.
Und viele, die möchten eigentlich lieber hier als in Knutenborg zum Tierpark kommen, weil hier das ist irgendwie natürlicher, die eigenen lokalen Tiere zu sehen, statt jetzt eine Giraffe, das kennt jeder, aber ein Schwein, das draußen läuft, hat fast keiner gesehen. Wir haben Leute von Kopenhagen und die stehen da, ah, ich habe ein Schwein gesehen und das ist gelaufen. Also normalerweise steht das in so ein kleines Gehege da, aber hier, hier kann ich ja einen Sprint machen, wenn ich will.
Tja, Schwein gehabt, Schwein gesehen und dann nur noch ein dänisches auf der dänischen Insel Lolland. Und von da aus geht es gleich weiter in Richtung Nordost zu der dänischen Insel, die am weitesten vom dänischen Festland entfernt liegt. In Domradio Reisen führt uns der Weg gleich nach Bornholm. Die zweite dänische Insel, die wir jetzt in Domradio Reisen besuchen, liegt weit draußen südöstlich vor der Südspitze Schwedens. Sie heißt Bornholm und obwohl es bis Rügen, Polen oder auch Schweden viel, viel näher ist, gehört Bornholm zu Dänemark. Bei so einer großen Entfernung ist es kein Wunder, dass Bornholm auch ganz anders aussieht als das dänische Mutterland. Im Norden prägt die Insel vor allem die Felsenküste, aber natürlich gibt es auch auf Bornholm typisch dänisch bunte Städte, jede Menge Ferienhäuser und den angeblich schönsten Ostseestrand.
Bornholm, das ist im Süden und Osten langer weißer Sandstrand. Die großen Ferienhaussiedlungen verstecken sich im Küstenwald. Im Westen und Norden gibt es von Felsen gesäumte Badebuchten, dazu Steilküsten, Felsen und Klippen. Die größten sind
Helidomskliberne. Das sind Klippen 20 Meter über dem Wasser. Das ist im Laufe der Jahre so entstanden, dass sich das Wasser reingefressen hat in die Felsen, in den Granit und dadurch entstehen diese imponierenden Felsen und diese Schluchten, die hier auf dem ganzen Weg zwischen Tain und Gutjum zu sehen sind.
Keine weißen Kreidefelsen wie auf Rügen oder anderswo in Dänemark, sondern Granitfelsen, von Wind und Wellen zu schroffen Wänden und bizarren Steintürmen geformt. Hinter jeder Biegung des 8 Kilometer langen Wanderweges zwischen Gutjem und Tain kommt ein neues, schönstes Fotomotiv. Und 20 Meter tief unter uns klatschen die Wellen an die Klippen. In diese Felsen haben sich Spaltentäler eingekerbt. Das bekannteste ist das Döndal. Gut einen Kilometer schlängelt sich ein Wanderweg den Bach entlang, rechts und links Felswände bis zum Wasserfall. 20 Meter hoch, nicht besonders mächtig, aber eben der größte Dänemarks. In solchen Tälern wie dem Döndal kann man im Herbst ein besonderes Schauspiel beobachten.
Wir haben 26 Bäche auf Bornholm, wo ein Meerforellenaufstieg ist. Wenn man hier im Herbst kommt, im Oktober, November, dann kann man den Aufstieg von den Meerforellen sehen. Man kann an einem Meter vom Bach entfernt stehen und sehen, wie die großen Meerforellen 5, 6, 7, 8 Kilo. Das ist schon fantastisch. Man sieht das meistens nur von Filmen in Alaska und so oder Kanada, wenn die Lachse aufsteigen zum Laichen. Aber wir haben hier die Bäche und können einen Meter von den Bächen stehen und sehen, wie die Meerforellen aufsteigen zum Laichen.
Anders als die Lachse sterben die Meeresforellen nicht nach dem Laichen. Sie kehren ins Meer zurück und kommen im nächsten Herbst wieder, falls sie in der Zwischenzeit nicht am Haken eines Anglers enden. Im August und September kann man sich auf dem Küstenwanderweg an Brombeeren satt essen. Rosenduft steigt in die Nase und die wilden Rosenbüsche tragen Hagebutten so dick und rund wie kleine Äpfel. Im Nordwesten der Insel thront auf einem Felsen eine der größten Burgruinen Nordeuropas. Von dort hat man einen weiten Blick übers Meer. In Hammershus saßen die jeweiligen Herren Bornholms. Helga Ibsen.
Es ist aus dem Mittelalter. Und es war ständig im Krieg unterworfen. Mal gehört es den Lübeckern, dann den Südschweden und dann den Dänen.
Durch seine zentrale Lage war Bornholm Drehscheibe auf den Routen der Hanse. Ständig wechselte die Herrschaft, bis ein Musketier den schwedischen Kommandanten erschoss. Mit einem Silberknopf.
1785 haben wir den Bornholm wieder zurück zu dem dänischen König gegeben. Wir sind eigentlich die einzigsten Ort, die gewöhnt habe, dänisch zu sein, kann man sagen. Ja.
Kim Kaspersen ist Bornholms Tourismuschef und schwärmt von den vorzüglichen Radwegen.
Wir haben viel Energie und viel Geld darin über die Zeit investiert, so wie heute ein Fahrradsystem auf Bornholm, wie ich finde, ist second to none.
In den Wäldern im Inselinneren stoßen wir immer wieder auf Felsbrocken, die von den Eiszeitgletschern hierher transportiert wurden. Und im Infozentrum Natur Bornholm bei Orkörgeby tauchen wir ein, wie durch einen Zeittunnel in die Erdgeschichte. Finn Hansen.
Wir wissen nach der Idee der deutschen Geologen Wegener, dass die Erdplatten der Erde gegeneinander bewegen. Und vor etwa 200 Millionen Jahren stoß Afrika gegen Europa. Und nach diesem Stoß hat man viele Kräfte zusammengebracht und wir haben diese Verschiebung oder diese Verwerfung gehabt. Und die einzige Stelle der Welt, wo man das sehen kann, das ist hier auf Klintbacken, ganz nahe zu Natur Bornholm.
Hier nämlich kann man mit dem einen Fuß auf Sandstein stehen und mit dem anderen auf Gneis, der 1,2 Milliarden Jahre älter ist. Weil eben alle späteren Schichten, die auf dem alten Gneis gelegen haben, verwittert sind. Etwas Besonderes sind auch die vier Rundkirchen auf der Insel. Schneeweiß mit dicken Stützpfeilern außen. Die größte steht bei Österlars.
Sie sind kreisrund und sind im Mittelalter erbaut. Die Kirche besteht aus drei Etagen. Die unterste Etage ist Kirche. Die zweite Etage wurde im Mittelalter benutzt, um Waren aufzubewahren. Man musste damals den zehnten Teil abgeben. Und die oberste Etage meint man dazu benutzt zu haben, um sich zu verteidigen. Wenn die Umgebung angegriffen wurde, konnten die Menschen hier in die Kirche flüchten und die Türen zumachen. Fenster waren ja damals nur sehr wenige. Die Kirche selber ist aus Granit gebaut, besteht aus 2 Meter dicken Mauern und war nicht so einfach einzunehmen.
Die Kirche hat 2 verschiedene Eingänge, einen für Frauen, einen anderen für Männer. Dieser ist größer und mit nummerierten Haken an den Wänden, wie eine Garderobe. Allerdings nicht für Jacken gedacht.
Früher mussten ja alle ihre Waffen abgeben. Deswegen heißt dieser Eingang auch das Waffenhaus.
Die Kirche hat einen mächtigen Mittelpfeiler. Die gut erhaltenen Fresken rund um den Pfeiler erzählen das Leben Jesu.
Und es ist so angebracht in der Kirche, dass die Lebensgeschichte mit dem Sonnenlicht folgt. Also am frühen Tag kann man dann Jesu Geburt sehen und je nachdem, wie das Licht dann wandert, kann man dann sehen, wie sich das Leben Jesu entwickelt. Und die Frauen, die mussten da stehen, wo gezeigt wird, was passiert, wenn man ein Sünder ist, nämlich, dass man in die Hölle kommt. Weil damals waren die Frauen für vieles schuld an dem, was Schlechtes passiert ist.
Wir steigen die enge Treppe nach oben, extra hohe Stufen.
Ja, und von da aus hat der Besucher...
Von oben überblicken wir halb Bornholm.
Und von da aus hat der Besucher wie Reporterin Regine Heim einen wunderbaren Blick über die Insel. Noch ist auf Bornholm übrigens Hauptsaison, aber jetzt so ab der 2. Augusthälfte, da enden die dänischen Ferien und dann sinken auch wieder die Preise und vor allem auch die Zahl der Gäste. Die Achterbahn in Kopenhagens berühmten Vergnügungspark Tivoli, die wird 100 Jahre alt. Und zum 100. Geburtstag, da hat sie ein Stück Geschichte zurückbekommen, nämlich die Originalkulisse der Anlage samt Schneebergen und Plastiko, also ein richtiges Alpenpanorama in Dänemark, in Kopenhagen. Um eine dänische Hauptstadt, die nicht Kopenhagen heißt, geht's gleich hier weiter in Domradio Reisen. Mein Name ist Heike Sikoni, hallo. In Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs in Dänemark und für viele Reisende steht ja oft der Besuch der Hauptstadt im Programm. Und da gibt es in Dänemark allerdings eine alte und eine neue Hauptstadt. Auch wenn neu es nicht so ganz trifft, denn Kopenhagen ist schließlich schon seit 1443 dänische Hauptstadt. Vorher war das Roskilde, das liegt etwa 30 Kilometer westlich von Kopenhagen, nicht an der offenen Küste, sondern geschützt am Roskilde Fjord. Die Stadt hat eine über 1000-jährige Geschichte, doch davon ist nur noch wenig zu sehen. Im Mittelalter wüteten Brände und während des Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg, da wüteten die Stadterneuerer. Trotzdem lohnt sich ein Besuch in Roskilde. Das hat Regine Heim bei einem Stadtbummel mit Anne Smitsdorf erfahren.
Wir meinen, dass die Wikinger hatten einen Handelsplatz beim Wasser. Und der Harald Blauzahn, der eigentlich von Jylland kam, der wollte gern mitten in seinem Königreich leben. Dänemark war viel größer damals. Skåne, den südlichen Teil vom heutigen Schweden, war dänisch. Und da fand er die Stelle hier geeignet für eine Stadt. Und da baute er eine Kirche, eine der ersten Kirchen in Dänemark. Harald Blauzahn behauptet, der hat die Dänen Christen gemacht. Und das war der Anfang von Roskilde. Die Stadt wuchs schnell, wurde eine der größten Städte in Nordeuropa. Um 1080, wissen wir, hatte die Stadt ca. 6000 Einwohner. Und war damit größer als sowohl Hamburg als London.
Mit 15 Kirchen und 5 Klöstern. Doch als nach der Reformation der Bischofssitz verschwand, war es mit der Bedeutung vorbei. Kirchen und Klöster wurden abgerissen, Klinker aus Roskilde in Lübeck verbaut. Um 1600 gab es nur noch 600 Einwohner und die eine riesige Domkirche, die heute zum Weltkulturerbe zählt.
Da war die Kirche nämlich die königliche Begräbniskirche geworden. Und aus Respekt für die königliche Familie ließ man den Dom stehen, wo sonst fast alles verschwand. Das Einzige, was Roskilde am Leben hielt, war der Tod. Weil wenn ein König starb, das geschah doch was.
Gräber von Harald Blauzahn, Margarete I., Christian IV. Seit 1559 wurden hier alle dänischen Könige und die meisten Königinnen beigesetzt. In kunstvollen Sarkophagen und prächtigen Mausoleen. Vom Dom geht es runter zum Hafen. Dort im Wikingerschiffmuseum treffen wir den Archäologen Ole Hansen.
Wir haben hier unsere 5 Wikingerschiffe. Diese Schiffe haben die Wikinger angebracht, hier im Fjord, ungefähr im Jahr 1065 oder sowas. Warum weiß ich das? Weil es ist möglich zu datieren, diese Schiffe. Mit so einer Holzringmethode. Dendrochronologie heißt das.
Die recht gut erhaltenen, fast 1000 Jahre alten Holzschiffe wurden im Roskilde Fjord gefunden, wo man sie mit Steinen beladen versenkt hatte, um die Zufahrt zu sperren. Darunter ein schnittiges Kriegsschiff, 30 Meter lang, das wohl 60 Mann Besatzung hatte.
Wissen Sie, dieses Kriegsschiff mit voller Segel geht mehr als 70 Knoten. Das ist mehr als 30 Kilometer pro Stunde. Ja, so das ist ganz, ganz schnell.
Das dickbauchige Handelsschiff dagegen ist behäbiger, kann aber ordentlich Ladung aufnehmen.
Es ist möglich, 25 Tonnen zu transportieren mit diesen. Und warum weiß ich das? Weil es ist nicht möglich zu probieren hier. Aber wir haben auch hier im Museum einen Schiffbau und da haben wir Kopien von all diesen Booten gemacht und sie sind hier im Hafen. Deshalb weiß ich, das transportiert 25 Tonnen.
Mit den Nachbauten sind sie auch auf große Fahrt gegangen, auf den alten Routen der Wikinger. Die sind nicht nur kreuz und quer über Nord- und Ostsee gefahren, auch über die Flüsse nach Südeuropa. Mit leichten, flachen Schiffen.
Auch ist möglich, zum Beispiel Fluss Oder zu nehmen, zwischen Deutschland und Polen heute. Und das geht südlich. Und was tut man, wenn ein Wasserfall kommt vielleicht? Oder Fluss ist zu klein? Man nimmt alle Waren aus. Vorne anbringt man 4 Pferde und ein paar Sklaven und dann über Land ziehen.
Das Schiff?
Ja. Das ist ganz möglich. Das haben wir natürlich probiert. So, das geht.
Wir erfahren, dass Orte, deren Namen auf Bü enden, aus der Wikingerzeit stammen. Und auch die Bezeichnung Steuerbord für rechts. Weil eben das Steuerblatt nicht wie jetzt mitten am Heck war, sondern außen an der rechten Schiffsseite.
Steuerbord? Ja, ja, da kennen wir aus Island dieses Wort. Ja? Stürbor, Steuerbord, Starbord. Wir sprechen noch ein wenig Wikingersprache.
Fragt man sich nur, wo dann Backbord herkommt. Vielleicht hieß das ja in Wikingersprache früher Bückbor. Nächste Station auf unserer Dänemarkreise ist die kleine Insel Møn. Møn ist eine Insel im dänischen Teil der Ostsee. Die Insel ist berühmt für ihre prächtigen weißen Kreidefelsen. Sie hat stolze 9.466 Einwohner und die lassen Touristen gerne teilhaben an ihrem beschaulichen Nebenleben in der Natur, aber auch in den malerischen Dörfern und vor allem bei Musik auf dem Dorfplatz.
Dixieland umsonst und draußen. Samstagmittag auf dem Markt von Stege, dem Hauptort der Insel Møn. Der Heringsreichtum des Öresund brachte dem Städtchen seine große Zeit im Mittelalter. Immer noch zu erkennen an den weißen Querstreifen im roten Backsteinmauerwerk des Rathauses, des Stadttores und der Kirche. Rot und weiß waren Symbole. Rot für Hering, die weißen Steine für Salz. Bent Larsen.
Das war, um unsere Nachbarn zu zeigen. Hier wohnen die reichen Leute. Wir haben unser Geld im Hering bekommen. Im Fasten hat man kein Fleisch gegessen. Die katholischen Länder in Südeuropa. Und sie wollen gern unser Hering kaufen. Hering mit Salz konnte mehrere Monate existieren. Und deshalb, um zu zeigen, es war eine reiche Stadt in mehreren hundert Jahren.
Die verwinkelten Gassen sind geblieben. Auch die großen alten Kaufmannshäuser am Markt. Ein besonderer Schatz der Insel sind 3 Kirchen mit großartigen Fresken von 1450 etwa, an den Decken, in den Gewölben. Die waren weiß übertüncht und wurden erst um 1900 entdeckt und freigelegt. Die vorherrschenden Farben sind orange, rot und braun.
Unser Meister kennen wir die Name überhaupt nicht, aber er fängt im Elmelone an und deshalb ist die Name die Elmelone Meister. Wir haben 3 Kirchen mit solchen Bildern. Das Leben von dem Alten Testament ist dort mit Adam und Eva kommt aus dem Brustbein mit der Gabriel, der Engel Gabriel. Ein bisschen von das Leben im Ägypten und dann her kommt das Neue Testament. Wir bekommen unser Christus mit Maria und Josef. Aber was für einen Künstler ist interessant, sehen Sie, alle die Gesichter sind dreieckig. Obwohl es eine Person von Profil gemacht ist, dann siehst du dem Gesicht von vorne dreieckig. Das ist eine ganz spezielle Tradition für die Kalkmalereien. Wir kennen natürlich viel schöne Bilder im Südeuropa, aber nicht so groß wie unsere Bilder hier. Man sieht keine blauen Farben. Alle die Farben hier kommen aus Blumen und Blättern vorne vom Kirche, vom Felder. Und das bedeutet, es ist grün, es ist gelb, es ist rot und braun, alle die Farben dazwischen. Aber blau kommt aus Asien, die Indigofarbe war für die Bevölkerung hier allzu teuer. So deshalb gibt es keine blauen Farben.
Wer mit dem Rad auf Møn unterwegs ist, merkt deutlich den Anstieg zur Ostspitze. Von 0 auf 130 Meter. Am Ende geht es zu Fuß über Wiesen durch dunkle Wälder, bis sich der Wald lichtet, der Blick übers Meer geht.
Oh, wie schön. Kaspar David Friedrich lässt grüßen.
Møns Klint, Kreidefelsen, ähnlich wie auf Rügen. Ein Werk der Eiszeit, eben wie auf der Insel Rügen. Tina Noregren.
The story is actually the same as in Rügen. The cliff here on Mount Rügen is made by the same ice glacier.
Beide Cliffs wurden vom selben Gletscher geformt. Der hat die dicken Kreidelager aus dem Grund nach oben gedrückt. Eine Seite des Gletschers formte Mön, die andere Rügen. So breit war der Gletscher. 60 Kilometer liegen zwischen den Kreidefelsen von Mön und Rügen. Eine elendlange Treppe führt runter zum Meer. Runter geht ja noch, aber man muss auch wieder hoch. 500 Stufen. Unten auf dem schmalen Strand ragen die steilen Kreidewände direkt vor uns auf, über 100 Meter hoch.
Die Kreide ist underneath all of Denmark, in thick layers, up to 2 kilometers thick. The chalk was made in Kreidezeit.
Unter ganz Dänemark liegt Kreide in dicken Schichten bis zu 2 Kilometer stark. Die Kreide entstand in der Kreidezeit und ist 70 Millionen Jahre alt. Damals war es auf der ganzen Welt viel wärmer und in diesem Gebiet war ein 200 Meter tiefes, warmes Meer mit winzigen Kalkalgen. Wenn diese abgestorben waren, sind ihre Kalkhüllen auf den Grund gesunken. Die Algen waren so winzig, dass es 1000 Jahre dauerte, bis 1 Zentimeter Kreideschicht entstanden war. Es waren also etliche Millionen Jahre und unvorstellbare Mengen an Kalkalgen. Und weil in der Kreide eben auch anderes aus der Urzeit erhalten geblieben ist, bricht schnell das Schatzsucherfieber aus. Zwischen den Steinen stößt man auf große Austernschalen, versteinerte Seeigel und natürlich die berühmten Donnerkeile.
And this is the skelet inside of the tintenfish.
Die Donnerkeile sind Skelettteile von Tintenfischen. Man findet hier so viele, weil die Skelette so hart waren, dass sie 70 Millionen Jahre überdauerten. Für den Mittagshunger empfiehlt sich die alte Räucherei am kleinen Hafen von Klintholm, ein winziges Dorf nicht weit von Münsklint. Die alte Räucherei ist jetzt ein kleines Restaurant und jeden Mittag kann man wahre Heringsorgien feiern. Am Fischbuffet. Laila Jensen.
Am Mittagessen haben wir so ein kaltes Buffet mit verschiedenen Heringsorten. Und das ist typisch dänisch. Mariniert Hering und Kräuterhering. Ja, wir haben 16 verschiedene Sorten.
Hering?
Ja, also mit Knoblauch, mit Curry, mit Senf. Und ein Teufelhering auch. Das ist ein gebratener Hering mit Paprika und Chili und Schaf.
Ach ja, wie hatten wir in Steje erfahren? Schon im Mittelalter lebte die Insel gut vom Hering.
Regina Heim war das mit einem teuflisch leckeren Besuch auf der Insel Mön. Und was dem Möhner die Heringe, das sind dem Liöner die Pferde. Reden wir gleich drüber in Domradio Reisen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und weil wir heute in Domradio Reisen in Dänemark unterwegs sind, hat uns Daniel Hauser auch Musik aus Dänemark mitgebracht.
Sie ist ein Fan von Edgar Allan Poe und Alfred Hitchcock, mag es mit geringen Mitteln große Effekte zu erzielen. Agnes Obel ist 30 Jahre alt und stammt aus dem Norden der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ihre Eltern haben sie seit frühester Kindheit musikalisch auf die Bahn gebracht. Zu Hause hörte man Chopin und Bartok. Agnes wurde bald ans Klavier geschickt, aber so richtig Spaß hatte sie zunächst als E-Bassistin in einer Schülerband. So peu à peu trat dann das Klavier in den Mittelpunkt. Es war ihre Chance, sich damit selbstständig zu machen. Eigene Songs, eigene Texte. Agnes Obel macht sehr langsame Musik. Sie komponiert gerne im Schlafzimmer, benutzt das Klavier nicht nur als Begleitung, sondern sieht sich durchaus auch als Instrumentalistin. Klassische Klavierkomponisten wie Erik Satie nennt sie als ihre Inspiration. Sie mag Melancholie, Einsamkeit und das Singen über das geheimnisvoll Ungewisse. Ihre Stimme kommt dabei schon beinahe dem Flüstern nah. Den Song Riverside haben die Juroren des dänischen Filmpreises Robert zum Song des Jahres gewählt, nachdem er in diversen Filmproduktionen zum Einsatz gekommen war. Agnes Obel aus Kopenhagen.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, Dänemark ist heute unser Reiseziel und die Dänen, die mögen es umweltbewusst. Kopenhagen ist Europas Umwelthauptstadt 2014. Schon jetzt fährt dort jeder dritte Däne Fahrrad. Wir nehmen Sie gleich mit auf eine Insel, auf der man nicht nur Fahrrad fährt, man steigt auch gerne mal in die Kutsche um. Auf der dänischen Insel Fünen, da werden in diesem Herbst die letzten Kilometer des längsten Wanderwegs Dänemarks fertiggestellt. Insgesamt 200 Kilometer ist er dann lang, dieser neue Inselmeerwanderweg, der rund um das südfünische Inselmeer führt. Und Inselmeerwanderung heißt ja in diesem Fall, dass man über mehrere Inseln wandert. Auch über die kleinste dänische Insel kommt man dabei, über Lyö, eine eiförmige Insel mit 96 Einwohnern, mit nur einem Ort, der mit seinen 5 Dorfteichen als das schönste Dorf Dänemarks gilt. Barbara Wiedemann nimmt uns mit auf die Insel Lyö.
Von Faaborg, einem hübschen Hafenstädtchen auf Südfünen, geht es mit der Fähre über den Sund hinüber auf die kleine Insel Lyö. Eine Szenerie wie aus einem alten Bilderbuch erwartet uns. Ein Pferdewagen steht am Hafen, auf dem Kutschbock der beleibte Kutscher Mogens. Ein rot besticktes, rundes Käppi schmückt seinen Kopf und bunte Bänder verzieren den Planwagen. Neben dem Wagen warten die Inselfrauen Inge und Marlene, die uns auf der Fahrt ihre Heimat zeigen.
Und das ist Damko. Das ist die Wohnung von Mogens und seine Frau. Sie sind Krankenschwester. Ja, und dann ist unser Kaufmann.
Genau, unser Kaufmannsladen.
Ja. Palle.
Genau, der Palle, wo man Fahrräder mieten kann.
Die Männer von Lyö sitzen da und trinken ein Bier.
Da passiert auch viel in seinem Hinterladen da. Vom Fischverkauf bis zum, ja, was weiß ich was.
Und einfach das Gier
auf Lyö. Ah ja, 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 genau. Der Palle, der weiß ja alles über allen Menschen hier auf Lyö. Und wenn irgendwas neu ist, dann kann man es da erfahren.
Im Kaufmannsladen von Palle gibt es nicht nur Fahrräder zu mieten. Fischkonserven stehen neben Schulheften, Bleistifte neben Kartoffeln, Waschpulver, Zeitungen. Hier findet sich einfach alles. Und vor dem Laden sitzen die Männer von Lyö auf blau lackierten Bänken in der Sonne und erzählen sich, was es Neues gibt. Auf Insel, Festland und der Welt. So macht Einkaufen Spaß. Die Pferde ziehen den Planwagen über beschauliche Wege, die von uralten Bäumen gesäumt werden. Vorbei an schönen alten Fachwerkhäusern, deren Reetdächer fast bis auf den Boden reichen. Besonders malerisch wirken diese Bilderbuchhäuser auch durch ihre farbenfrohen Fenster und Türen.
Gucken diese. Das ist Fenster mit, ja, mit Blüh,
Blei. In den weißen Feldern drumherum gibt, ja, es so eine feine, kleine, blaue Linie. Das haben die Blühhäuser oft.
Nicht nur schön sehen die blau gestrichenen Sprossenfenster von Lyö aus, die Farbe ist nicht ohne Grund. Denn sie hält die bösen Geister davon ab, ins Haus zu kommen, verrät uns Inge, die seit über 40 Jahren auf der Insel zu Hause ist.
Lyö ist Öhevets Perle.
Also Lyö ist einfach schön. Was Besonderes ist, dass eben, ja, das Dorf auch so konzentriert ist und so idyllisch und gelegen mit den ganzen Bäumen und alles. Und eben, dass es so hügelig ist.
Und wir haben längst noch nicht alles erfahren, was es in diesem kleinen Dorf und auf dieser kleinen Insel alles gibt. Und deshalb nimmt uns Barbara Wiedemann gleich weiter mit auf Dänemarks kleinste Insel Lyö. Rund 6 Quadratmeter groß bzw. klein ist Dänemarks kleinste Insel. Man kann sie auf markierten Wegen erwandern. Sie ist Teil des Inselmeerwanderwegs in Südfünen. Da ist man natürlich relativ schnell mit durch. Man kann aber noch auf andere Art und Weise Lyö erkunden, nämlich auf dem Pferdewagen. Barbara Wiedemann hat die Wanderschuhe mal hochgelegt und sich ziehen lassen.
Unser Pferdewagen zieht uns über die alten Wege der Insel Richtung Vogelschutzgebiet und Glockenstein. Unsere beiden dänischen Begleiterinnen Inge und Marlene freuen sich darauf, uns diese Besonderheiten ihrer Insel zu zeigen. Wir fahren vorbei an der alten Mühle, die inmitten der Felder auf dem höchsten Punkt der Insel liegt. Die Äcker sind von gestutzten Feldhecken eingefasst, Wiesengrün, Weizenblond, Flachsgelb. Die Farben der Natur sind eine Wohltat fürs Auge. Unser Pferdewagen hält am Glockenstein, einer Grabkammer von 3500 bis 3100 vor Christi Geburt.
Jedes Jahr, 5. Juni, da geht Leute zum Lyö, zum Glockenstein. Und die Kinder kommen mit Kuchen und im Abend, da kommt die Alte hier und trinken ein Bier.
Wenn man mit einem Stein auf den Glockenstein schlägt, entsteht der Ton, der dem Stein seinen Namen gegeben hat. Und da dabei angeblich auch ein Wunsch in Erfüllung gehen soll, müssen es natürlich alle einmal probieren. Die größte und besterhaltene Grabkammer liegt auf einem 20 Meter hohen Hügel im Westen der Insel. Ursprünglich gab es 52 Grabhügel und Dolmen auf Löhe. Heute sind nur noch 5 erhalten. Die beiden Pferde ziehen den Planwagen weiter zum Vogelschutzgebiet. Löhe besticht nicht nur durch eine schöne alte Dorfidylle, es ist auch eine Insel für Tier- und Pflanzenliebhaber. Im Nordwesten liegt Rewet, eine Landzunge, die von Wind und Meer geschaffen ist und in der viele Vogelarten ein Zuhause gefunden haben, die man wunderbar vom extra dafür eingerichteten Vogelturm beobachten kann. Eine schöne Insel, auf der ich gerne leben würde. Nur wovon?
Wenn man nicht Kühen haben oder Schwein, da können man nicht wohnt hier.
Genau.
Mein Sohn hat auch ein anderen Arbeiten in Odense.
Es ist sehr schwierig für die Leute hier wirklich, also entweder man muss irgendeinen Job haben, den man zu Hause machen kann, oder man muss eben jeden Tag dann von der Insel weg.
Inge ist auf dem Festland groß geworden. Dass sie seit Jahrzehnten auf der kleinen Insel wohnt und sich auch nicht vorstellen kann, hier jemals wieder wegzuziehen, das hatte damals mit einem feschen Inselbewohner zu tun. Obwohl die Skepsis ihrer Familie sehr groß gewesen ist, als sie deswegen vom Festland herziehen wollte.
Und dann lernte ich meinen Mann zum Kennen und wir waren verliebt in 5 Jahren. Ich möchte denken, zum Lühe fahren. Und meine Mutter und mein Vater sagt, oh, das geht nicht, das geht nicht. Und nun habe ich wohnt hier in 42 Jahren.
Tja, Lühe scheint inspirierend zu sein. Auch Dichter haben sich inspirieren lassen von dieser kleinen Insel und was dabei rausgekommen ist. Darüber reden wir auch nochmal heute in Domradio Reisen bei unserer Reise durch Dänemark. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs auf den dänischen Inseln und es ist ja kein Wunder, dass sich die 443 dänischen Inseln voneinander unterscheiden, aber auch in sich haben die dänischen Inseln jede einzelne viel zu bieten, sogar die allerkleinste, die Insel Lühe mit ihren 6 Quadratkilometern. Da kann man sehr viel Abwechslung finden. Warum? Das erzählt uns jetzt Barbara Wiedemann.
Diese kleine dänische Insel ist einfach schön, beschaulich, friedlich und gemütlich. Die hektische Welt scheint noch nicht bis Löhe vorgedrungen zu sein. Und deswegen hat die Inselbeschreibung eines dänischen Malers aus dem Jahre 1921 auch heute noch ihre Gültigkeit.
Das Idyll der Insel findet seinen Höhepunkt im Inseldorf. Bei der ersten schnellen Morgenwanderung wirkte es sofort eindrucksvoll durch seine Größe, seine Fruchtbarkeit, seine Gemütlichkeit und seine außerordentliche Schönheit. Unter den großen schattigen Bäumen hinter Obstgärten und kräftigen Weidezäunen lugen die alten Fachwerkhäuser mit ihren weißen Wänden hervor. Im Dorf zählten wir nicht weniger als 5 große Teiche.
Warum gibt es eigentlich so viele Teiche auf Lühe, Inge? Weißt du
das? Das muss du hören. Man gravet Leer ab. Und brannte Stein, man bügelt Gorn.
Okay, man hat einfach eben Ton gebraucht für die Steine, für Häuser bauen. Und deswegen sind sie entstanden, die Löcher. Und dann hat man es dann eben praktischerweise einfach da gemacht, wo man dann das Haus gebraucht hat.
Viele Häuser und Höfe der Insel stehen heute unter Denkmalschutz, zum Glück. Dann bleibt diese Idylle auch in der Zukunft erhalten. Unser Pferdewagen rappelt jetzt vorbei an einem bunt gestrichenen Holzhaus mit Veranda und Garten, der Inselschule. 9 Kinder werden hier von 5 Lehrern unterrichtet und es scheint ihnen nicht zu schaden, erzählt uns Marlene.
Die Kinder hier sind unglaublich nett. Es ist so, dass man merkt wirklich, dass sie gelernt haben, miteinander gut auszukommen. Und die Größeren, die lösen Konflikte für die Kleineren und so. Also und sorgen sich, machen sie wirklich Sorgen, wenn irgendein kleines Kind irgendwie da ein Problem hat oder traurig ist oder so. Dann, das ist einfach unglaublich.
Und das ist sehr gut.
Also gibt es Bullaby doch, denke ich. Und dann bleiben die Pferde vor einer typisch dänischen Kirche stehen. Strahlend weiß gekalkt, mit rotem Ziegeldach. Einer der wenigen Kirchen, die gleich nach der Reformation gebaut wurden.
Und die Kirche sind von 1642.
Da ist ja auch mit dem Friedhof ist ja auch was Besonderes, dass der rund ist.
Aber
der Kirchgarten rund.
Ja, die kalte Ilm. Man hat kalte Idee. Ach, schade, wer nun am.
Der kreisrunde Friedhof gilt als der schönste Dänemarks und ist nach Traditionen angelegt, die auf die Ziergärten der Renaissance zurückgehen. Kein schlechter Ort für die letzte Ruhe. Von der Kirche aus geht es über den alten Kirchweg hinaus aus dem Dorf in Richtung Küste.
Nun fahren wir auf ein Banke namens Lüschhold. Lüschholzbanke. Hügel, alle Hügel hier im Lü und alle alte Wegen hat einen Namen. Und die nächste Weg, Kerlichkeit,
der Liebesweg.
Der Liebesweg. Ja, der Liebesweg.
Ja, und mit dem Besuch auf der Insel Lühe, da endet unsere Dänemark-Reise in Domradio Reisen heute. Aber nach den Nachrichten, da sind wir weiterhin unterwegs. Da geht es darum, was hier bei uns in der Region in Sachen Ausflügen alles so los ist an diesem Wochenende.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Greifvogelschau in Essen. In Kooperation mit dem Wildgehege Hellental zeigt der Krugerpark in Essen die Majestäten der Lüfte. Ob Weißkopfseeadler, Rotschwanzbussarde oder Harris Hawks, für jeden wird schon sein persönlicher Lieblingsvogel dabei sein. Die Veranstaltung ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch lehrreich. Die Flugschau findet auf der Tummelwiese im Krugerpark statt, welche sich in der Nähe des Tierhofes befindet. Die Show ist am Sonntag entweder um 11, um 14 oder um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder ist der Eintritt frei. NRW Inline Tour Düsseldorf. Zum fünften Mal findet die NRW Inline Tour in Düsseldorf statt. 240 Kilometer werden die Teilnehmer in der gesamten Tour zurücklegen. Denn an jedem der drei Tage rollen die Sportbegeisterten 80 Kilometer bis zu ihrem Tagesziel. Wer nur an einer der drei Etappen teilnehmen möchte, der ist bei der NRW-Tour ebenfalls willkommen. Am Zielort können sich die Inline-Skater auf Entspannungsbäder und Abkühlungen nach der Anstrengung freuen. Übernachtungsmöglichkeiten verschiedener Preiskategorien werden ebenfalls angeboten. Check-in ist am Freitag um 7 Uhr. Die Tagestour endet um 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 49 Euro. Weitere Infos zur Route oder zu den Übernachtungsmöglichkeiten gibt's auf der Internetseite nrw-inlinetour.de. Deutschlands größter Kinderflohmarkt in Rheine. An über 1200 Flohmarktständen bieten Kinder zwischen 4 und 17 Jahren ihre Sachen zum Verkauf an. Von Holzspielzeugen, Kuscheltieren über Puzzles bis hin zu Büchern ist hier alles zu finden. Manchmal ist sogar Omas Kaffeekanne im Angebot. Am Samstag kann man ab 8 Uhr mit den Kindern in der Innenstadt von Rheine verhandeln. Deutschlands größter Kinderflohmarkt schließt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Micro Festival Dortmund. Weltmusik trifft Straßentheater. Dortmund trifft fremde Länder und Kulturen. Schon lange ist das jährliche Micro Festival auf dem Friesenplatz in Dortmund kein Insider-Tipp mehr, sondern schon fast eine traditionelle Veranstaltung. Eingebettet in eine Atmosphäre einer mediterranen Piazza, verbindet das Festival ein anspruchsvolles Musik- und Straßentheaterprogramm mit verschiedenen Stadtfestelementen. Es wird gegessen, gefeiert und gestaunt. Besonders dann, wenn die Artisten hoch über den Köpfen der Gäste agieren. Das Festival ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.
Benedikt Kaiser war das mit den Ausflugtipps zum Wochenende. Das waren schon seltsame Schwimmer, die ein paar Angler in den USA sich da ins Boot geholt haben. Eigentlich wollten sie auf einem See Fische fangen, als eine Gruppe Hirsche angeschwommen kam und das Boot umkreiste. Die Angler merkten schnell, die Tiere kann man nicht lange zappeln lassen, die brauchen Hilfe. Also holten sie die Tiere ins Boot, brachten sie an Land und wieder im Wald fühlten sich die Tiere sowohl wie ein Fisch im Wasser.
Domradio Reisewetter.
Ja, das Sommerloch, das wird ja derzeit mit Regen aufgefüllt. Dazu ist es auch noch kalt und die gute alte Übergangsjacke, die kommt auch schon wieder zum Einsatz. Ob das an diesem Wochenende so bleibt, das sagt uns jetzt unser Wetterexperte Renato Schlegelmilch. Hallo Renato.
Ich grüße dich, Heike.
Wie sieht's aus?
Ja, ich drücke das mal positiv aus. Es ist schön für die Pflanzen, es ist schön für uns, weil viele Leute nicht rausgehen und hier bleiben und Radio hören werden. Und so ein Wochenende auf der Couch mit einem Buch oder so, das ist ja auch ganz
angenehm. Das hört sich nicht gut an.
Was ich dir damit sagen will, ist, dass es regnet am Wochenende, die Wolken beherrschen das Wetter, so wie es im Moment aussieht, wird es eigentlich auch fast das ganze Wochenende. Die Temperaturen liegen fast die ganze Zeit unter 20 Grad, also wer sich was vornimmt am Wochenende, sollte das definitiv drin machen. Es sei denn, man hat halt kein Problem damit, mit Schirm und Kapuze und Mütze und Jacke rumzuhören.
Ach komm, es muss doch irgendein Licht geben.
Ja, das tut es tatsächlich. Und zwar ist das am Sonntag, wenn man so in der südöstlichen Hälfte, also im Großen und Ganzen in Bayern, wenn man in Bayern ist am Sonntag, ist es da, liegen die Temperaturen so 20 bis 24 Grad. Da kommt etwas häufiger noch die Sonne raus. Also da kann man sich auch mal so eine halbe Stunde raussetzen. Allerdings alles, was so nördlich und westlich davon ist, da sollte man vielleicht sich jetzt schlafen legen übers Wochenende und dann gucken, wie es nächste Woche aussieht.
Und wie sieht es eher großräumig aus in unseren Reisegebieten?
Das ist ja im Prinzip so ähnlich. Also alles, was, also man darf auf keinen Fall nach Norden gehen und man darf auf keinen Fall nach Nordwesten gehen. Alles Skandinavien, England, auch Dänemark, Ostsee, das ist alles relativ kalt und frisch und unangenehm. Wenn wir ein bisschen nach Osten und ein bisschen nach Westen gehen, ist es nett. In Österreich haben wir so 22, 23 Grad, bisschen Sonne. Paris, Frankreich sieht so ähnlich aus. Wer jetzt so Mitte, Ende August nochmal sich den richtigen Sommer, den richtigen Sonnenschock geben will, der sollte sich vielleicht eine Last-Minute-Reise nach Zypern besorgen, denn auf Zypern haben wir es im Moment strahlendem Sonnenschein seit Tagen, seit Wochen und die aktuelle Temperatur sind 41 Grad.
Werden wir uns denn da in der nächsten Woche vielleicht mal ein kleines Scheibchen hier bei uns von abschneiden können?
Naja, das sieht im Moment nicht so aus. Also es wird wahrscheinlich so weitergehen, wie es jetzt schon am Wochenende war. Also es ist vielleicht so, dass der Sommer jetzt wirklich erstmal in die, ja, Endrunde ist es eigentlich gar nicht, die Sommerpause.
Pause, wenn, dann ist es eine Pause.
Genau, es gibt ja noch den Spätsommer, worauf wir uns dann freuen können. Aber es wird erstmal so weitergehen, es wird trüb sein, es wird regnen, es wird teilweise auch Gewitter geben. Also man muss sich nicht umstellen. Also das, was wir bis jetzt hatten, da können wir uns weiterhin dran gewöhnen.
Sagt Renato Schlegelmilch, unser Wetterexperte. Also, wir machen uns jetzt erstmal ein gemütliches Wochenende und dann gucken wir mal positiv in die Zukunft. Wird schon irgendwie weitergehen.
Radio hören, Couch, Bücher.
Sowas. Dankeschön.
Gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. In der nächsten Woche sind wir aber wieder unterwegs. Da bleiben wir im Land. Da geht es nach Weimar und wir sind unterwegs auf den Spuren Goethes. Für heute, da sage ich vielen Dank fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.